Aber ich finde das auch, den Hinweis auf jeden Fall richtig, dass wir für die ökologische Transformation wirklich alles brauchen. Also wir brauchen eine starke Zivilgesellschaft und eben nicht einen Staat, der darauf setzt, dass die Bürger eh zu bequem sind und dass sie auf dem Sofa sitzen und noch mal kurz durchrechnen, ob sie jetzt sich wirklich ein E-Auto kaufen oder nicht doch lieber den Verbrenner, weil das noch ein bisschen bequemer ist. Ja, aber wir brauchen eben auch laute Stimmen aus der Kultur, laute Stimmen natürlich in den Medien.
Music Sociology, Gesellschaft, Wissenschaft, Musik.
Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Demokratiestaffel hier bei Music Sociology. Wir laden uns SozialwissenschaftlerInnen ein, meistens. Heute, weiß ich nicht, können wir gleich mal drüber reden. Heute haben wir eine Historikerin da. Und reden anhand von Musikstücken über Forschung. Also unsere Gäste bringen uns Musik mit und dann reden wir über ihre Forschung. Und wir, das sind einmal ich, Daniel Kubiak und André Knabe. Hallo André.
Hallo Daniel.
Genau, und wir haben uns jetzt für die zweite Demokratiefolge jemanden eingeladen, der in letzter Zeit sehr viel öffentlich über Demokratie gesprochen hat. Und ich glaube, in letzter Zeit ist in den letzten Jahren, kann man schon sagen, und sich aus einer historischen Perspektive mit Demokratie beschäftigt. Hedwig Richter, hallo.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Und wenn ich es richtig gesehen habe, du warst jetzt irgendwie eine Weile in Berlin am Wissenschaftskolleg, heißt das so?
Ja, genau, Wissenschaftskolleg zu Berlin, da war ich ein Jahr lang Fellow.
Genau, bist aber eigentlich Professorin an der Bundeswehruniversität in Hamburg.
Und in München.
In München, in München, ah.
Eine ist in München, eine ist in Hamburg und ich bin in München.
Aber du hast auch, und das fand ich interessant, du hast auch in Greifswald studiert. Oder nicht studiert, sondern promoviert. Also gearbeitet.
Habilitiert, oder?
Habilitiert, genau.
Was ja irgendwie jetzt nicht so viele Leute machen, oder? Nach Greifswald zu gehen?
Ja, ich meine, das war eine, ich würde mal sagen, eine der ganz wenigen wirklich frei ausgeschriebenen Postdoc-Stellen. Eine richtig gute Assistentenstelle. Und habe ich mich beworben und hatte Glück. Und ich muss sagen, es hat mir echt wahnsinnig gut gefallen. Die Stadt ist total schön. Es war ein nettes Kollegium, tolle Studierende. Ja, war echt eine sehr gute Erfahrung.
Die Frage für Greifswalder ist ja immer, ziehen die Leute hin?
Okay, ja, also das war so, dass ich immer gesagt habe, ich finde Greifswald so toll. Und dann haben meine Kolleginnen und Kollegen gesagt, ja, du wohnst ja auch in Berlin.
Ah ja.
Genau. Und also das stimmt schon, muss ich sagen, dass ich nach Berlin gependelt bin.
Dann kennst du den RE3 sehr gut.
Genau. Ja,
das ist nämlich der Zug, der mich hier gerade verlassen hat.
Aber der ist auch toll. Also man kann darin nicht so gut arbeiten, muss ich sagen. Aber
außer am Freitag. Okay. Am Freitag Richtung Stralsund, da ist nichts mit Arbeiten. Aber gut, wir kommen ab. Aber es ist ja deswegen auch interessant, weil du, und deswegen bin ich auch auf dich gestoßen, weil du dich in deiner, also du bist ja Professorin für neuere und neueste Geschichte, wobei das bei dir irgendwie im Kaiserreich anfängt, wenn ich das so richtig überblicke.
Nö, eigentlich 18. Jahrhundert, ganz klassisch.
Ah ja, okay.
Also meine Demokratiegeschichte startet sozusagen mit der Moderne, wenn man das so nennen will, im 18. Jahrhundert.
Ja, aber du hast auch ein Buch über die ostdeutsche Demokratiegeschichte geschrieben.
Ja, genau. Also meine deutsche Demokratiegeschichte umschließt natürlich auch die DDR. Aber ich habe promoviert über ein Thema der DDR-Geschichte und zwar über die Herrnhuter Brüdergemeine. Das ist eine Freikirche, die in der DDR eine ganz interessante Rolle gespielt hat. Und ich glaube, die meisten kennen die Herrnhuter Brüdergemeine über die Herrnhuter Sterne, die man in Kirchen oft findet, auch in vielen bürgerlichen Wohnzimmern, und die in einem VEB-Sterne in Herrnhut hergestellt wurden, zu DDR-Zeiten.
In der Oberlausitz.
Genau.
Was uns auch ein bisschen zur Demokratie bringt, weil die Oberlausitz wird uns ja dieses Jahr, also die Folge kommt im August raus, nee, Quatsch, die kommt jetzt im Juli raus, halt vor den Wahlen in Sachsen, und da wird uns die Frage nach der Demokratie auch wieder beschäftigen.
Ja. Das ist wirklich ein wichtiges Thema.
Vielleicht können wir das irgendwann nochmal einbauen. Vielleicht können wir sind ja hier nach den Wahlen in Frankreich und Großbritannien. Mal gucken, ob wir irgendwann nochmal drauf zurückkommen. Eigentlich wäre es total interessant, auch mit dir darüber zu reden, wie man das jetzt demokratietheoretisch einschätzt, was passiert ist.
Ich bin auf jeden Fall auch schon ganz gespannt, vor allem auf deine historische Perspektive. Und ich habe mich ganz viel gefragt, eigentlich meine Einstiegsfrage oder die mir am meisten auf den Nägeln brennt, vielleicht kommen wir da öfter noch drauf zurück, ist die, ist die aktuelle Krise immer schlimmer als alle vorherigen? Und eigentlich bist du als Historikerin, natürlich kennst du die eine oder andere Demokratiekrise oder auch das eine oder andere Scheitern von Demokratie. Ja, kannst sozusagen zeigen, wie so Prozesse dann auch immer wieder weitergehen. Sagst aber jetzt in deinem neuesten Buch mit Bernd Ulrich, Demokratie und Revolution, dass wir tatsächlich das mit einer anderen Art von Krise zu tun haben und mit einer anderen Verfasstheit von einer Problemlage, die an unsere Existenz geht. Und darüber können wir, glaube ich, gleich nochmal schön sprechen.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr gerne. Also ich habe das eben demokratiehistorisch festgestellt, dass es auch wirklich zur Demokratie gehört und das ist gar nicht irgendwie ironisch gemeint, sondern Demokratien sind immer in der Krise, müssen immer in der Krise sein, weil Demokratien natürlich von Kritik leben, von Veränderungen, von kritischem Nachfragen. Jeder Wechsel in der Regierung ist natürlich, jede Wahl ist ein Risiko und so weiter. Und deswegen habe ich auch immer dafür plädiert, jetzt die Krise sozusagen nicht immer apokalyptisch zu sehen, die Krisen in der Demokratie. Aber ich würde auch sagen, dass was wir mit der ökologischen Krise momentan haben, ist was komplett Neues. Das ist wirklich so 21. Jahrhundert, auch wenn es je nach Zeitrechnung im 19. Jahrhundert oder 18. Jahrhundert begonnen hat mit der Fossilisierung der Lebenswelt. Aber wir haben so komplett andere Probleme als im 20. Jahrhundert. Und eines unserer Probleme, würde ich sagen, dass wir immer mit dem Mindsetting des 20. Jahrhunderts versuchen, dieses Problem der ökologischen Krise, dieses Problem des 21. Jahrhunderts mit dem Mindsetting des 20. Jahrhunderts zu erklären und zu bewältigen.
Das notiere ich mir jetzt hier gleich mal. Da müssen wir unbedingt jetzt gleich drauf zurückkommen. Ich will aber den ersten Song einführen. Und dann gehen wir nochmal auf diese Krisen und die Wiederholung von Krisen zurück. Das erste, was du mitgebracht hast, ist ein Lied von Ennio Morricone, gesungen von Joan Baez und heißt Here's to You. Vielleicht hören wir erstmal rein. Wie bist du darauf gekommen? Was sagt der Song zu dir? Warum hast du ihn uns mitgebracht?
Ja, also in meiner Demokratieforschung, vor allem auch in meinem Buch Demokratie, eine deutsche Affäre, aber schon in meiner in Greifswald geschriebenen Habilitation, moderne Wahlen, eine Demokratiegeschichte Preußen und der USA im 19. Jahrhundert, spielt eine ganz große Frage, eine ganz große Rolle, die Frage nach Revolution und Reform. Und ich fand es total erstaunlich, als ich mich mit dem 19. Jahrhundert beschäftigt habe, wie wichtig Reformen sind gegenüber Revolutionen, weil oft die Demokratiegeschichte des 19. Jahrhunderts oder seit dem Ende des 18. Jahrhunderts als eine einzige Revolutionsgeschichte verstanden wird. Man findet auch explizit häufig diese Aussagen, dass Demokratien auf Revolution gründen. dass Demokratien immer was sind, was oft mit Gewalt oder in der Regel mit Gewalt von unten gegen oben erkämpft wird. Und da ist natürlich vieles dran. Also die Französische Revolution lässt sich selbstverständlich überhaupt nicht überschätzen in ihrer Bedeutung für, ich würde sagen, ein ganz wesentliches Element der Französischen Revolution ist, dass diese unglaublich revolutionäre Idee der Gleichheit in die Welt der Politik kommt und da auch nicht mehr draus verschwindet. Also Revolutionen sind wichtig, 1848, aber Reformen spielen wahrscheinlich eine noch größere Rolle, denn Revolutionen haben unter anderem den Nachteil, dass sie zu ganz, ganz starken Backlashes führen und dass gerade wenn sie mit Gewalt einhergehen, oft den Schwächsten schaden. Sehr oft stehen Frauen am Ende von der Revolution schlechter da als davor. Revolutionen bestärken auch unfassbare Ängste und werden dann in den folgenden Jahren immer und immer wieder angeführt als Argument gegen jegliche Veränderungen. Also französische Revolution hat nicht nur in Preußen und in deutschen Ländern, sondern auch in Frankreich, wie ich in den Quellen gesehen habe, aber wie man auch in der Literatur lesen kann, das ganze 19. Jahrhundert als Argumente für gedient. Nein, wenn wir jetzt einen kleinen Finger geben, wenn wir hier irgendwas progressiv verändern, dann kommt gleich wieder die Revolution über uns. Also Revolution ist was sehr, sehr Ambivalentes in ihrer ganzen Bedeutung. Und ein Großteil der wichtigen demokratischen Entwicklungen laufen eigentlich über Reformen ab. Also sowas wie, dass die Schulbildung besser wird, dass die sich ausbreitet, dass es um 1900 in sehr, sehr vielen europäischen Ländern, nordatlantischen Ländern, eine allgemeine Schulpflicht gibt, dass da eigentlich so fast, also um die 90% oder mehr lesen und schreiben können der Bevölkerung. Auch die Frauenbewegung ist ganz, ganz interessant, also die eben nicht mit Gewalt arbeitet, in aller Regel. Es gibt eine ganz kleine Ausnahme, das sind die britischen, ein paar wenige, auch unter den britischen Suffragetten war das eine Minderheit, die eben mit Gewalt es gemacht haben. In aller Regel haben die Frauen weltweit friedlich für ihre für ihr Wahlrecht, für ihre politischen Rechte gekämpft. Oder auch sowas wie, dass der Hunger allmählich verschwunden ist. Ganz, ganz entscheidend für Demokratiegeschichte. Auch wichtig dann, wenn es um die ökologische Frage geht. Also im 21. Jahrhundert wird es plötzlich wieder wichtig. All das haben wir Reformen zu verdanken. Und natürlich muss man irgendwie gucken, wie Reform und Revolution, wie das zusammenspielt. Das ist ja oft so ein, ja, ist oft ein dialektisches Zusammenspiel. Ja, und dieses Lied eben.
Ja. Das wollte ich jetzt wissen.
Das ist natürlich so ein Revolutionslied. Mhm. Also das geht auf diese bewegende Geschichte zurück von zwei italienischen Anarchisten oder Kriminellen, je nach Lesart. Aber das ist auch relativ egal. Das Lied hat sich davon abgelöst in einem Film über diese beiden italienischen Anarchisten, die in den USA hingerichtet wurden, in deren Hinrichtung man dann politisch gelesen hat. Die gelten so als Inbegriff sozusagen der Revolution des Aufbruchs. Und dann finde ich aber sehr, sehr interessant, dass dieses Lied dann zu so einer Menschenrechtshymne wird. Und auch die Menschenrechte werden zu ganz großen Teilen mit zahlreichen Reformen durchgesetzt. Also ganz wichtig eben natürlich die UNO und die Menschenrechtserklärung von Eleanor Roosevelt, die das ganz wesentlich befördert hat. Zugleich aber natürlich die erste große Menschenrechtserklärung dann oder die große Menschenrechtserklärung während der Französischen Revolution im August 1789. Aber eben dieses Lied bringt es nochmal ganz gut zusammen. Und noch ein letztes zu diesem Lied.
Aber diese beiden, also das ist Nicola Sacco und, nee, wie heißen die?
Nicola und Bart.
Genau, Nicola und Bart. Und je nachdem, mit Vornamen, Nachnamen, Kosenamen
sind es. Sacco und Vanzetti. So heißt der Song ja irgendwie auch. Die sind ja in den 20er Jahren, haben die doch gewirkt. Genau. Und der Song ist dann aber aus den 70ern. Also der Song ist ja der Soundtrack dann für diesen Film über die beiden. Genau. Aber wie hat jetzt der Song dann sozusagen auf Revolution gewirkt? Das ist dann eher die 68er-Bewegung oder wo hat der Song gewirkt?
Ja, also da wird so eine internationale Hymne, durchaus der 68er Bewegung, kann man sagen, steht auch so für eine ganz, ganz große Staatskritik. Also hat diesen revolutionären Impuls, dass man dem Staat misstraut. Und ich finde, man muss auch immer daran erinnern, dass es auch die Bundesrepublik damals, aber auch die USA damals war, natürlich, das waren noch ganz andere Staaten, also die viel autoritärer waren, wo die Polizei wirklich brutal gewesen ist. Das war ja ein langer Lernprozess in den westlichen Demokratien, wenn man das so nennen will, bis die Polizei eingehegt war und bis da die uns heute bekannten demokratischen Spielregeln sich durchgesetzt hatten. Also das waren wirklich zum Teil sehr repressive Staatsapparate. Und das Lied hat sich sozusagen dagegen gewendet und wurde dann aber im Laufe der 70er Jahre nicht nur so ein Anti-Staatslied oder staatskritisches Lied, sondern eben auch ein Lied für die Menschenrechtsbewegung. Und das wird oft vergessen. In die historische Forschung zeigt ziemlich gut, dass die Menschenrechte eigentlich erst in den 1970er Jahren so richtig zu einem globalen Thema werden. Und da kommt auch Amnesty International auf, das ist schon ein bisschen früher gegründet. Und dann dringt es auch in die Diplomatie ein. Und es ist ganz interessant, wie dieses Lied sozusagen steht zwischen Revolution und Reform und einfach ein schönes Beispiel ist für die Komplexität der Demokratiegeschichte.
Was ich gerade total interessant finde, also für mich erschließt sich das alles gerade erst so richtig, während du mir das erzählst. Ich kannte die ganze Geschichte dazu nicht und den Hintergrund, den Entstehungszusammenhang. Und es steckt ja quasi nicht mal unbedingt in der Musik, im Text oder so, sondern darin, was dort, also wofür es symbolisch steht und wie, wofür es dann, also Anwendung gefunden hat oder wofür es benutzt wurde, in der Rezeption sozusagen. Das finde ich interessant, ist anders als vieles, was uns sonst mitgebracht wurde, wo man über den Text jetzt sich beugen kann und ganz viel interpretieren kann, ist hier eher die Wirkungsgeschichte. Was es besonders macht, ja.
Das stimmt, wobei der Text natürlich auch sehr anrührend ist. Also die Melodie ist großartig und der Text, ich glaube, der Text ist von John Weiss, wenn ich das richtig verstanden habe. Und es ist, es hat was sehr Elegisches und man kann es schon auch kritisieren, finde ich. Also sowas Todesverherrlichendes und aus heutiger Sicht kann man schon auch zu Recht sagen, ist es sinnvoll, alle Demokratien und alle Staaten sozusagen alles über einen Kamm zu scheren und alle die ganze Staatskritik gleich zu verteilen, egal ob es sich jetzt um eine Demokratie handelt oder um einen autokratischen Staat. Da kommen wir natürlich in diese ganzen Fragen des Kalten Krieges rein. Die Geschichte dieses die Wirkungsgeschichte des Liedes ist wirklich interessant. Ja. Und eine letzte Wirkung das wurde dann auch, also das ist so eine tolle Hymne geworden oder so weit verbreitet, dass sie dann am Schluss zum Teil auch in Opern, also unter bürgerlichem Publikum gespielt wurde mit großer Begeisterung und in den Festsälen des und unter Kronleuchtern und mit allem Primborium bürgerlicher Kultur wurde das auch eben dann aufgeführt.
Aber da sprichst du natürlich auch etwas an, was, glaube ich, viel auch, also Musik oft passiert, nämlich wenn das jetzt ein Lied gegen den, ich habe so zwei Gedanken, das ist ein Lied gegen den Staat, es ist auch ein Lied dann gegen die USA oder gegen den US-Staat, also weil es ja in den USA, also ItalienerInnen, die aber in den USA hingerichtet wurden, Todesstrafe existiert immer noch, das heißt, es werden immer noch Menschen hingerichtet in den USA und gleichzeitig ist ja auch eine Sorge, die es sozusagen für in den, also als Leute, die von außen auf die USA gucken, eine Sorge, die man hat, ist, dass die Menschen in den USA so eine Staatsferne auch vor sich hertragen, ne? Also der Staat soll so wenig wie möglich in mein eigenes Leben eingreifen, Krankenversicherung, Sozialversicherung, also diese Diskussionen und so. Da würde dieses Lied ja sozusagen auch einen Vorschub leisten, zu sagen, ja stimmt, ihr müsst dem Staat gegenüber kritisch sein. Das eine und das andere ist diese Vereinnahmung. Also auch die 68er, also auch in Deutschland, sind ja auch in gewisser Weise vereinnahmt worden. André und ich überlegen jetzt auch gerade, ich weiß nicht, ob dir KIZ was sagt und ob du das neue Album von KIZ kennst, eine Rap-Gruppe aus Berlin-Kreuzberg, die auch sehr berühmt damit geworden sind, dass sie, oder eigentlich bis heute sozusagen sehr stark sich vom Establishment abgrenzen. Das neue Album, bin ich mir sicher, wird jetzt in allen Feuilletons besprochen werden. Also, ne, wenn du es als Rap Gruppe geschafft, das im Feuilleton gesprochen zu werden. Deswegen finde ich das gerade so interessant. Also, ne, sozusagen, eigentlich ist das Lied ja dann auch staatlich vereinnahmt, wenn es in Opernhäusern spielt. In Deutschland werden ja auch noch mit subventionierten Opernhäusern, die mit Staatsgeld vor allen Dingen bezahlt werden, oder? Also, das
Ja.
Was würden Anarchisten dazu sagen?
Ja, das finde ich total gut. Also zu dem ersten Punkt mit der Staatsferne, das finde ich auch so interessant, dass wir heute die Rechtsextremen als die großen Staatsskeptiker haben. Also es hat sich wirklich völlig gedreht, wobei das Verhältnis der Linken zum Staat ja schon immer was sehr Zwiespältiges hat. Einerseits erwartet man sehr, sehr viel vom Staat. Also das ist natürlich will man einen starken Wohlfahrtsstaat. Oder auch wenn man an real existierenden Sozialismus denkt, das ist ja, der läuft ja alles über den Staat in sehr problematischer Weise. Und ja, und andererseits gibt es aber eben diese Kritik am bestehenden Staat. Und das finde ich schon interessant, dass ein Teil der anarchistischen Kraft sozusagen auch zu den Rechtsextremen gegangen ist. Also ich würde auch sagen, dass wir heute wirklich mit diesen Vergleichen zu Weimar und so weiter auch deswegen aufpassen müssen, weil die Rechtsextremen heute ganz anders sind. Die haben sowas Anarchistisches und die haben was absolut Staatsskeptisches und sind stolz darauf, dass sie Querdenker sind und Querköpfe und sich nicht an die Regeln halten und so weiter. Also das sind eigentlich weniger die, die ihre Hand zum faschistischen Gruß heben, als vielmehr den Mittelfinger und gegen das System protestieren. Ja, und dann mit dem, ja, man kann auch irgendwie sagen, dass die Kunst sozusagen kannibalisiert wird vom System, wenn man so will. Also sowohl auf dieses Lied Here is to You, ja, als auch eben Rapper. Und ich würde sagen, das ist eigentlich eine Stärke von Demokratien, dass die sowas aufnehmen, was ganz neu ist und ganz fremd, was anarchistisch ist, was sie eben kritisiert. Also deswegen würde ich auch sagen, sind eigentlich Demokratien zu stark. Kommen wir an den Anfang zurück, weil sie einfach kritikfähig sind und sogar davon leben, dass es Kritik gibt und dass es Rapper gibt, die gegen alles protestieren.
Man könnte es natürlich genauso gut andersrum erzählen. Also ich hatte mal Henrik Bolz von Zugezogen Maskulin zu Gast. Henrik Bolz, der ja auch dieses Buch die Nullerjahre über Stralsund geschrieben hat, den hatte ich in einem anderen Podcast zu Gast. Und die sind 2019 oder 2020, nee, 2020 kann es nicht gewesen sein, 2019 sind die beim Einheitsfest aufgetreten. Also vor Angela Merkel. Also
Okay.
die saß da sozusagen in der Tribüne. Und die und auch Silly, die auch aufgetreten sind, beide haben so ganz starke, also wirklich ganz kritische Songs gespielt, also gegen Militarismus, gegen Krieg, gegen Waffenlieferungen, sich so ganz klar positioniert. Und ich habe so gedacht, ja krass, also 1989 hättest du niemals so kritisch gegenüber der Regierung öffentlich auftreten können. Also die Stärke von Demokratie. Ja, du wirst eingeladen, vom Kanzleramt wirst du eingeladen, am Brandenburger Tor stehst du auf der Bühne und machst das. Und gleichzeitig ist es aber offensichtlich auch so wirkungslos. Ja, also du kannst sozusagen der Kanzlerin entgegengrölen, wie scheiße du ihre Politik findest. Und gleichzeitig ist es aber auch, also das ist wirkungslos. Es ändert nicht wirklich etwas in der Haltung, der Regierenden dann.
Also,
Und
aber das, da
wo
würde
dann
ich mit
Künstler auch so
sprechen.
missbraucht werden. Ja, dann gerne.
Ja, genau, also auf jeden Fall missbraucht und so weiter. Aber also zum Beispiel die Menschenrechtsbewegung hat wahnsinnig viel verändert. Also die Politiker gehen seit den 70er Jahren wirklich, wenn die Diplomatie machen, wenn die nach China reisen und so weiter, dann ist es ein ganz großes Thema. Die lassen sich Listen von Amnesty International aufstellen und jedes Mal ist eine riesige Diskussion in der Presse, haben sie genug gemacht und es ist wirklich gut, es hinter verschlossenen Türen zu machen und so weiter. Und das war ganz, ganz anders in den 50ern. Wenn man da Menschenrechte angesprochen hat, dann wirklich aus ganz klarem politischem Kalkül, etwa gegen die Sowjetunion. Also Menschenrechte war was, was ich gegen die Sowjetunion nutzen ließ. Das war natürlich auch berechtigt, da das Menschenrechte einzuklagen. Aber dass man eben auch in befreundeten Staaten wie den Iran oder so, dass man den wirklich auch im Land kritisieren kann, das war lange umstritten. Also der Adenauer hat noch lange versucht, Einfluss zu nehmen auf die Presse und Kritik an befreundeten Autokratien zu verhindern. Und da hat sich sehr, 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 sehr viel verändert seit den 70er Jahren.
Der Henrik Bolz meinte das auch. Für die war das total wichtig, gehört zu werden. Und vielleicht ist dein Argument als Historikerin, es dauert eben auch einfach lange. Die Veränderung ist halt nicht morgen.
Naja, und gleichzeitig schreibst du ja heute von der bräsigen Beharrungskraft des gewohnten Lebensstils, und stellst das ja auch fest. Also man kann alles über die Klimakrise sagen, jeder hat auch bis zu einem gewissen Grad ist irgendwie einsichtig und weiß, ich muss mein Leben verändern, wir müssen unsere Gesellschaft verändern, wir müssen unsere Wirtschaftsweisen und Handlungsweisen verändern. Und trotzdem passiert es nicht. Und das zu sagen, es laut zu schreien, es mit zivilem Ungehorsam, wie auch immer, mit allen möglichen Mitteln und Wegen in die Welt zu schreien, selbst vor den verantwortlichen Personen, führt nicht dazu, dass es eine angemessene Reaktion darauf gibt. Mhm. Es hat Daniel da nicht doch irgendwie, also dass es heute irgendwie anders ist oder dass es ja...
Ja, genau. Also ich würde sagen, das ist eben eins der großen... Der großen Unterschiede unseres 21. Jahrhundertproblems zu den 20. Jahrhundertproblemen. Mhm. Zum Beispiel die soziale Frage, wo wir uns 200 Jahre Zeit lassen konnten. Mhm. Also wenn der Mindestlohn nicht in dieser Legislaturperiode kam, dann konnte man weiterarbeiten und kam er in der nächsten. Und wenn sich die Migration nicht jetzt lösen lässt mit einer guten Lösung, dann macht man es eben 2 Jahre später. Und bei der Ökologie geht es plötzlich nicht mehr. Also das ist schon echt, also das ist wir machen zwar richtige Schritte in die richtige Richtung, aber jeder Schritt in die richtige Richtung, der zu langsam ist, ist ein falscher Schritt. Und das ist ganz, ganz neu. Das ist natürlich auch für Demokratien eine wahnsinnige Herausforderung, weil sie, ich würde nicht sagen, dass sie zwangsläufig langsam sind, aber es ist natürlich angenehmer, große Dinge zu machen, wenn man weiß, dass man dafür mehr Zeit hat.
Ich würde mal versuchen, eine Brücke zu bauen zum zweiten Song. Weil wir uns sonst nämlich immer an dem ersten Song so ganz lange abhandeln und dann kriegen wir die anderen Songs nur noch so kurz. Und die Brücke ist, dass, soweit ich weiß, war John Bass auch öfter in der DDR als Gast, als Folksängerin. Wahrscheinlich, weil sie irgendwie auch als sozialistische oder als linke Sängerin gesehen wurde und deswegen auch von der DDR durchaus auch, also auf jeden Fall war sie in der DDR, sie durfte in der DDR auftreten. Und Anmut spart nicht noch Mühe, ist, soweit ich weiß, in der DDR mindestens entstanden, die Kinderhymne, geschrieben von Bertolt Brecht und gesungen von, ich habe jetzt hier bei Spotify einen Song reingestellt in unser kleiner Werbeblock. Wir haben eine Songliste bei Spotify, Songs aus Music Sociology, die haben wir auch bei uns immer in den Shownotes, da könnt ihr reingehen. Und da habe ich jetzt die Version von Hans Eisler, Bertolt Brecht und gesungen ist es von Daniel Biele, ein Tenor offensichtlich, die Kinderhymne, die ja fast mal die, oder nee, fast weiß ich nicht, aber wo diskutiert wurde, ob es die Nationalhymne mal werden könnte, der Vereinigten Bundesrepublik. Wir hören mal kurz rein.
Anmut spart nicht noch Mühe, Leidenschaft nicht noch Verstand, dass ein gutes Deutschland blühe, wie ein anderes gutes Land, dass die Völker nicht erbleichen, wie vor einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen uns wie anderen Völkern hin, uns wie anderen Völkern hin und nicht über und nicht unter anderen Völkern wollen wir sein, von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein, und weil wir dies Land verbessern, lieben und beschützen, mag's uns scheinen, so wie anderen Völkern ihr's, so wie anderen Völkern ihr's.
Und dann an dich die Frage, warum die?
Ja, also ich finde, es ist ein wahnsinnig schönes Lied. Und Brecht hat es das hat es in die Diskussion eingebracht, als Adenauer gesagt hat, wir brauchen eine neue Hymne. Da gab es viele, viele lustige Vorschläge. Und er hat es im Prinzip gegen diese alte, gegen diese dritte Strophe des Deutschlandliedes gesungen. Also das dauerte eine Weile, bis ganz klar war, wenn Deutschlandlied, dann natürlich nur die dritte Strophe. Aber in dem Lied sind ja Anspielungen auf das ganze Deutschlandlied. Und also etwa und nicht über und nicht unter anderen Völkern wollen wir sein. Also sehr, sehr schön, eben nicht Deutschland über alles. Oder eben von der See bis zu den Alpen, von der Oder bis zum Rhein. Und es ist einfach so, so schön und so schlicht. Und in dieser Schlichtheit, sagt man auch, war das auch gegen die Becher-Hymne. Also Becher hat auch einen Vorschlag gemacht und geschrieben. Und die auch, die ziemlich pathetisch daherkommt. Oder der Vorschlag, der selber in sehr pathetischer Sprache gehalten ist. Das hielt Becher offenbar für wichtig, wenn es eine Hymne ist. Und Brecht macht einfach was ganz Neues. Es hieß, glaube ich, zuerst nicht Kinderhymne, sondern das kommt später. Aber das passt sehr, sehr gut, weil es eine ganz, ganz schlichte Sprache ist. Eine sehr schöne Sprache und eben eigentlich Ausdruck dessen, dass man das Land lieb hat. Was ich auch sehr schön finde, aber eben einfach, das ist ein Land wie anderes. Und dann, ich zitiere das hier nochmal, dass die Völker nicht erbleichen wie vor einer Räuberin, sondern ihre Hände reichen uns wie anderen Völkern hin. Und es war natürlich ein großer Wunsch, 1950 wurde das gedichtet und komponiert von Hans Eisler, dass die Deutschen wieder aufgenommen werden. Es war ja ganz, ganz unklar, wie das passieren wird. Ob das passieren wird und natürlich wäre das sehr verständlich gewesen, wenn die anderen Völker gesagt hätten, nein, so schnell geht es nicht. Aber nicht zuletzt dank des Kalten Krieges ging es ja dann doch ziemlich schnell, dass die Bundesrepublik eben in die NATO aufgenommen wurde, in die westlichen Staatengemeinschaft und eben die DDR in den sogenannten Ostblock.
Ich wollte mal erzählen, wann ich dieses Lied das erste Mal richtig gehört habe. Und ich weiß nicht, ob ihr das beide kennt. Kennt ihr die Kinder von Golzo? Die Langzeitdokumentation?
Nein.
Es gibt und ich habe auch gerade nochmal nachgeguckt. Es gibt eine Dokumentation, die Kinder von Golzo von Winfried und Barbara Junge. Das ist die längst gefilmte Dokumentation der Welt, also an Filmmaterial. Es gibt keine Doku, die mehr Filmmaterial produziert hat. Und die haben 1961 begonnen in einer neuen Schule in Golzo, ganz im Osten, also im Oderbruch, haben sie eine Einschulung gefilmt. Und der Fun Fact daran ist, dass die Einschulung fand am 1. September 1961 statt und am 1. September 1961 wurde Angela Merkel nur wenige Kilometer entfernt in Templin ebenfalls eingeschult. Das heißt, es hätte sein können, dass sie in ihrer Langzeitdoku Angela Merkel in der Schule, also hätte passieren können. So, und da gibt es eine Folge, wo sie nämlich dieses Lied einsingen, die Schüler in dieser Schule, Anmut spart nicht noch Mühe. Die ganze Doku handelt davon, wie sie dieses Lied üben und wie sie darüber, am Anfang war das war eine DEFA-Produktion, am Anfang ging es um den sozialistischen Menschen deswegen komme ich drauf, ne, also weil sozusagen in dieser Doku wurde dieses Lied benutzt, um diesen sozialistischen Menschen darzustellen und wie man den Sozialist, also ne, wie man sozusagen Kinder zu Solidarität, zu Internationalität, was ja auch immer ein großes Thema in der DDR war, erzieht. Und in dieser Doku-Folge kommt dieses Lied halt immer wieder vor. Verschiedenste 9-jährige, 8-jährige Kinder singen diesen Song. Und seitdem ist der in meinem Leben, weil ich diese Doku so gut finde.
Das ist ja beeindruckend. Ja, muss ich unbedingt sehen.
Und dann habe ich, das hatte ich dir per E-Mail geschrieben, und dann hatten jetzt Katharina Thalbach und Andrea Schneider, heißt sie, haben diesen Song beim Fest zum Grundgesetz, 80 Jahre Grundgesetz, 75 Jahre Grundgesetz, 75 Jahre Grundgesetz gesungen, und zwar auf der Melodie des Deutschlandliedes. Also Kinderhymne auf der Melodie des Deutschlandliedes, also den Text.
Genau, ja. Das war Brecht nämlich wichtig, dass es auf diese Heidenmelodie passt. Und Johannes R. Becher übrigens auch. Also man kann alle Lieder mit der gleichen Melodie singen. Und ich finde es unendlich schade, dass man 1990 nicht wenigstens diese Hymne als gemeinsame Hymne genommen hat. Das wäre so ein tolles Zeichen gewesen. Und mit dieser alten Melodie, also die ja echt schön ist, die eigentlich so friedlich ist. Es ist ja eigentlich ein Quartett, Quintett, Kaiserquintett. Ist eigentlich ein Quintett. Also ist eigentlich gar nicht jetzt so irgendwie so martialisch oder sowas.
Nee, genau.
Und das hat man leider versäumt.
Ich finde auch, alle, die was gegen die deutsche Nationalhymne haben, die müssen die Deutschlandfunk-Version kurz vor 0 Uhr einmal hören, weil da sie so schön eingespielt.
Stimmt.
Also es ist einfach eine sehr gut eingespielte Version und das beruhigt mich dann immer so ein bisschen, dass das die Nationalhymne ist.
Stimmt, ja.
Ja, aber sie wäre wirklich in jeder Hinsicht besonders und ihrer Zeit voraus mit diesem Text. Also diese Einsicht in, wir sind ein Volk unter vielen. Natürlich finden wir unser Land besonders, aber so wie andere Leute ihres. Das ist ja, ja, also so ein, also so ein Gedanke, der beinhaltet ja schon diese internationale Solidarität, so ein gemeinsames Handeln, so ein Leben und Leben lassen, was man ja auch bräuchte, um, ich komme schon wieder damit an, um mit der Klimakrise irgendwie klarzukommen. Ein koordiniertes Handeln und ein gegenseitiges Rücksicht nehmen unter Berücksichtigung der jeweiligen Besonderheiten, der jeweiligen Ressourcen, Stärken und Schwächen. Und würde auch Demokratie ein Stück weiter denken, indem sie einerseits diesen Rahmen aufmacht, natürlich des Nationalstaats, aber den sofort im Kontext der Staatengemeinschaft auf der Welt betrachtet. Und ich weiß nicht, ob es eine vergleichbare Hymne oder vergleichbaren Text überhaupt gibt. Aber das wäre das vielleicht das, was wir gerade brauchen.
Ja, das finde ich ein sehr, sehr guter Gedanke. Also auf jeden Fall, was ich an der Hymne eben auch schön finde und was ich auch überraschend fand bei dem Blick auf das 19. Jahrhundert, dass der Nationalismus in allem Schrecklichen, was der hat, also was er denn um 1900, was sich da immer mehr aufgebaut hat, an explosiven und einem aggressiven, militaristischen und so weiter, die Idee der Nation war zugleich unwahrscheinlich wichtig für die Inklusion der Bevölkerung. Und nicht zufällig ging der Nationalismus dann um 1900 einher mit der bis dahin größten Demokratisierung und Inklusion der Bevölkerung. Denn die Menschen haben sich dann so mit dem Staat identifiziert, mit der Nation. Und das Attraktive an der Nation war, dass vor der Nation alle Männer gleich sind. Also alle Menschen, hat man natürlich damals gesagt. Und es ist auch ganz interessant, Frauen haben sich dann natürlich auch zugehörig gefühlt. Aber das ist also egal, ob ich Bankier bin oder ob ich ein Arbeiter bin, ich bin ein stolzer Franzose. Und das ist natürlich wahnsinnig attraktiv und das vergessen wir oft heute. Und ich finde, zur Komplexität der Demokratiegeschichte gehört eben auch dieses komplexe Konzept von Nation. Also wir können nicht einfach sagen, das wollen wir nicht, das war schlecht. Es war furchtbar und der Erste Weltkrieg und dann auch der Nationalsozialismus, die sind natürlich nicht denkbar ohne den Nationalismus. Aber zugleich war eben Nation das, was die Menschen, was die Idee der Gleichheit plausibel gemacht hat. Also dass alle Menschen weltweit gleich sind, war schwer vorstellbar. Aber eben, dass man innerhalb eines Landes, wenn man dieser großen Nation zugehört, gleich ist und dadurch seine Dignität erfährt, das war eben wichtig für Demokratisierung. Und zugleich sieht man, wie diese Gleichwerdung der Menschen innerhalb der Nation hochexklusiv und hochaggressiv wurde. Und es ist eben alles in dieser spannenden Zeit um 1900, mit der ich mich intensiv beschäftigt habe. Es ist zugleich die Zeit der ganz großen Demokratisierung. Also das Wahlrecht ist so weit wie noch nie in ganz vielen Ländern. In vielen Ländern gibt es ein relativ starkes Parlament. Die Schulbildung ist ganz, ganz ausgezeichnet. Und dann eben der Nationalismus blüht. Die Menschen identifizieren sich mit dem Staat. Und das macht die Staaten wahnsinnig stark. Noch 100 Jahre zuvor wäre das für die meisten Menschen ganz komisch gewesen, die Idee, ich ziehe von meinem Vaterland in den Krieg und sterbe für mein Vaterland. Es gab so ein bisschen zuerst in der französischen Armee natürlich, aber dass dann am Ende des 19. Jahrhunderts das wirklich für jeden jungen Mann in den westlichen Ländern und oft darüber hinaus selbstverständlich war, dass man das gerne macht und dass es toll ist, wenn man Offizier ist und so weiter und dass es eine Ehre ist, fürs Vaterland zu sterben. Das zeigt die Problematik dieser Identifizierung und die Problematik dieser in gewisser Weise Egalisierung, die eben mit dem Nationalismus einherging. Und es war eben auch die Zeit, in der der Rassismus ganz, ganz neue Höhen erfahren hat. Also weil wir alle gleich sind, weil wir alle inkludiert sind in der Nation, sind die anderen umso stärker ausgeschlossen.
Ist es denn aber das nicht ein bisschen das Widerspruch dazu, dass der Song, den du zuerst mitgebracht hast, den Anarchismus so stark, also Anarchismus und Nation zusammenzudenken, fällt mir sehr schwer, oder? Also, oder vielleicht doch? Es geht ja um Hierarchiefrage.
Ja, nee, ich würde tatsächlich sagen, dass also für Demokratien ist prinzipiell Kritik gut, würde ich sagen. Mhm. Wenn sich das an, also in der Bundesrepublik kann man ganz bequem sagen, wenn es sich an die Artikel 1 hält, an die Menschenwürde. Aber prinzipiell würde ich sagen, ist tatsächlich für die Demokratisierung von Staaten wichtig, dass es dass es ein Vertrauen auch zum Staat gibt. Also die moderne Demokratien müssen sich organisieren zu einem ganz, ganz großen Teil über Bürokratisierung. Also das ist der Sozialstaat, der ganz entscheidend ist für Demokratie, damit Menschen auch ein würdiges Leben führen können. Denn was bedeutet Gleichheit, wenn Menschen hungern oder wenn sie im Elend leben? Das ist wichtig, aber auch schon alleine die Organisation des Parlaments, allein die Organisation von Wahlen, das braucht einfach einen starken Staatsapparat. Und dann eben diese Identifikation mit der Nation, die in gewisser Weise, die ein erster Schritt war zur Plausibilisierung von Gleichheit. Mhm. Und nicht zufälligerweise sind Demokratien immer in Nationen entstanden. Ich würde sagen, die Europäische Union gibt uns Hoffnung, dass es darüber hinausgeht, aber womöglich wäre Europa dann eben auch sowas wie ein erweiterter Nationalstaat.
Ja. Nee, es ist halt, unsere erste Folge hieß ja, glaube ich, auch, die Demokratie ist ein dynamischer Prozess. Da hatten wir Rosa Burcz zu Gast und wir haben über die Demokratisierung oder die kurdische Frage quasi gesprochen. Was wir sozusagen rausgearbeitet haben, war, dass es diesen dynamischen Prozess gibt. Und wenn ich dir jetzt zuhöre, dann ist es sozusagen, es brauchte die Nationenbildung, vielleicht nicht Nationalismus, aber es brauchte so ein Nation-Building, um Demokratisierung und soziale Gleichheit herzustellen zu können. Das hat uns in zwei Katastrophen geführt, Erster und Zweiter Weltkrieg, gleichzeitig, weil diese soziale Inklusion nur nach innen stattgefunden hat. Und dann brauchten wir, und das bringt uns zu dem ersten Song, Menschenrechte und internationale Politik. Ne? Also sozusagen irgendwie als Erweiterung. Also wir können nicht als Nationen nur alleine bestehen, sondern wir können nur, so wie in der Kinderhymne, nur mit den anderen. So jeder kümmert sich um seine Nation und wenn jeder so sein Volk, wie singt er macht das total schön, dass wir unser Land gestalten, so wie andere Völker ihrs. Ne?
Ja.
Und jetzt brauchen wir noch den nächsten Schritt, nämlich zu erkennen, dass die Ressourcen nicht unendlich sind. Das bringt uns dann wieder zur Klimafrage. Also das auch in diesem längeren Turn zu sehen. Und das ist ja ein bisschen was wir vielleicht verstehen müssen, ne? Dass wir manchmal auch ein bisschen skandalisierend über sehr kurzfristig über irgendwelche Entwicklungen reden und gar nicht so den langen.
Also ich finde auch wichtig bei dieser Internationalisierung nach 1945, dass das wird ja oft gesagt, die Europäische Union ist eigentlich undemokratisch oder in den USA ist es ja auch ein ganz starker Diskurs, was will die UNO, was wollen wir mit diesen Hand-abhackern, Diktaturen und so weiter. Und ich würde das, wenn man das im größeren Rahmen von Demokratiegeschichte sieht, Demokratie war immer mehr als nur Mehrheitswille und mehr als Volkeswille, sondern das ging immer einher, auch wie das eingeschränkt wird. Zum Teil problematisch, also dass viele Demokratien beispielsweise eine zweite Kammer haben, hängt genau damit zusammen, dass man das Volk so ein bisschen in Schach halten wollte, dass Wahlen oft indirekt waren. Verfassungen schränken total den Volkswillen ein. Das ist in vielen Verfassungen gibt's Ewigkeitsklauseln, also keine Mehrheit kann daran. Und ich würde sagen, diese Internationalisierung ist ein neues Element von diesem Checks and Balances, was Demokratien unbedingt brauchen, damit sie existieren. Also alle funktionierenden Demokratien haben dieses ganz komplexe System von Demokratie und von ihrer Einschränkung. Ja, und es war eben eine ganz wichtige Erkenntnis des Faschismus und des Nationalsozialismus, dass man nicht sagen kann, okay, jede Nation macht ihr Zeug, wir anderen greifen da nicht ein, sondern dass man dann beispielsweise gesagt hat, wenn eine Nation einen Genozid macht, dann geht es die ganze Welt an. Und da sehen wir eben, wie die Gleichheit plötzlich wieder so ein universales Element bekommt, was dann in der Menschenrechtsbewegung der 70er dann ganz stark wird.
Das ist so eine... Also offenbar immer so eine Balance, die auch immer wieder neu ausgehandelt werden muss zwischen Freiheit und Beschränkungen, Regeln, Gesetzen. Wo endet meine Freiheit? Da, wo ich die von welchen anderen Akteuren eigentlich einschränke? Ist das nur innerhalb des Nationalstaats oder auch zwischen Nationalstaaten? Muss das reguliert werden? Und dann hast du auch gesagt, ich weiß gar nicht, ob du es gerade gesagt hast oder ob ich es noch gelesen habe im Buch, dass irgendwie dieser Glaube an Fortschritt und Wohlstand immer ein ganz zentrales Maß ist. Also, dass Demokratie so lange immer erfolgreich ist, wie man irgendwie so eine Steigerung des Lebensstandards, so ein Dazukommen, so ein, es geht irgendwie weiter, es gibt einen Fortschritt erreicht. Und dass das auch im gegenwärtigen Zustand an eine Grenze stößt mit der Endlichkeit der Ressourcen und dass dann auch ins Rutschen gerät. Und da wäre jetzt die Frage, irgendwie schwankt das immer dann so ein bisschen zwischen, hast du auch schon gesagt, zwischen Reform und Revolution und dieser Gefahr eines Backlashs, dass man sagt, okay, das kriegt die Demokratie jetzt nicht mehr hin. Wir brauchen jetzt jemand, der hier Entscheidungen trifft, starken Staat oder so, und das können die Menschen nicht mehr miteinander aushalten. Wir können das nicht mehr in Aushandlungen irgendwie beschließen. Und ja, die Frage wäre jetzt, ja, ist die Demokratie denn in der Lage, sich da anzupassen, oder gerät sie unweigerlich immer an Grenzen und muss irgendwann scheitern? Oder kann sie sich so weit reformieren, oder gibt es gesunde Revolutionen, die nicht in einen Zustand davor wieder zurückfallen, wie es weitergehen kann? Gibt es da eine Perspektive in der Demokratie?
Ja, also in dem Buch von Bernd Ulrich und mir plädieren wir für eine Revolution. Also es heißt ja Revolution und Demokratie und Revolution. Und wir meinen damit natürlich nicht die marxistische Revolution und auch nicht die Männerbarrikaden-Herrlichkeitsrevolution, sondern wir sagen, das ist eine Revolution, weil wir so schnell und so gründlich unser Leben verändern müssen. Mhm. Und das ist der Vorteil, das wäre eine friedliche Revolution, und wir sehen da gibt es ja ganz, ganz viel politikwissenschaftliche Forschung dazu, dass friedliche Transformationen wesentlich erfolgreicher sind als gewalttätige Transformationen. Mhm. Das wird oft auch in dieser Revolutionsdemokratiegeschichte übersehen, weil die eben nicht immer, aber sehr häufig nicht an diesem Backlash leiden, weil da viel, viel, eine viel breitere Basis dabei ist bei friedlichen Transformationen, was unter anderem bedeutet, weil da Frauen mit dabei sind, also weil da ganz viele diverse Perspektiven reinkommen und dadurch die ganze Transformation auf einer viel festeren, größeren Basis beruht.
Aber ist so eine friedliche Transformation überhaupt möglich? Also ich meine, man müsste doch wahrscheinlich den Leuten verbieten, Auto zu fahren, man müsste ihnen verbieten, Fleisch zu essen, man müsste bestimmte Verhaltensweisen, Konsumweisen radikal in Frage stellen und sagen, das können wir ab morgen nicht mehr machen. Da steigt ja der Großteil der Bevölkerung sofort auf die Barrikaden und fühlt sich vom System überrannt und sagt dann, das ist nicht mehr demokratisch, wenn ich mein Hackbrötchen nicht mehr essen darf.
Genau, also ich glaube nicht, dass das, also ich bin absolut gegen das Verbotsverbot, das für die Ökologie herrscht. Also das ist, wir sind ja umringt von Verboten, und deswegen funktioniert unsere Gesellschaft so gut, weil wir voller Verbote sind. Deswegen, selbstverständlich brauchen wir auch Verbote, aber natürlich muss man dann schauen, also viele Dinge, die unseren ganzen Alltag durchdringen, die kann man nicht mit einem Verbot beenden. Also wie Fleisch essen. Was passiert dann mit den Rindern auf der Weide? Oder mit dem Autofahren? Wie kommen dann die Menschen, die dank der Politik der letzten Jahrzehnte einfach auf ein Auto angewiesen sind, die sich gar nicht anders vorwärts bewegen können? Wie kommen die dann von A nach B? Oder unser ganzes Pendelleben ist ja nur möglich, weil die Politik ganz, ganz gezielt schon seit der NS-Zeit Auto gefordert hat, Straßen gebaut hat, Garagengesetze erlassen hat, weil irgendwann dann verboten wurde, Kinder auf den Straßen zu spielen, was mit vielen tausenden toten Kindern bezahlt wurde, diese Autopolitik, bis dann schließlich klar war, Straßen sind nur für Autos da, Menschen müssen da wahnsinnig aufpassen, und heute kommt ja kein Kind mehr auf die Idee und keine Eltern lassen ihr Kind mehr auf der Straße spielen. Wir müssen sozusagen diese Normalität, in der wir leben, das ist ganz entscheidend, und das ist auch das Revolutionäre, wir müssen das in eine neue Normalität bringen, und wir müssen sehen, dass die bisherige Normalität radikal zerstörerisch ist. Also das gehört zu dieser neuen Logik des 21. Jahrhunderts. Wir haben im 20. Jahrhundert gelernt, dass das Radikale und das Laute, auch das Apokalyptische, dem müssen wir mit Misstrauen begegnen. Das hat uns unter anderem in den Faschismus geführt. Die radikalen Ideen haben die Menschen verrückt gemacht und haben eben dafür gesorgt, dass die bürgerliche Ordnung zerstört wurde. Und wir müssen dafür schauen, gemäßigt sein, den Ball flach halten. Wir müssen in der Normalität leben, in der alles langsam und bedächtig geht. Und wir brauchen aber eine neue Normalität, in der deutlich wird, dass diese alte, scheinbar bedächtige Normalität, dass die eben wirklich unfassbar zerstörerisch und unmenschlich ist. Also es ist eigentlich so, wie wenn ich durch die Straßen renne und alles klein schlage in den Garten meiner Nachbarin und die Bäume fälle, zerstöre. So ist eigentlich unser Leben, das wir führen, mit wie wir essen, wie wir Kleider kaufen, wie wir uns fortbewegen, die ganzen Treibhausgasemissionen bestärkt, Artenvielfalt zerstört. Übrigens ist wahrscheinlich die noch schlimmere ökologische Katastrophe als die Klimaerwärmung, dass uns klar wird, dass das radikal zerstörerisch ist und dass eine neue Normalität eine ist, in der es uns letzten Endes allen besser geht, mit der wir nicht nur die Ökologie retten, sondern eben auch unsere Demokratie retten und bis in einem gewissen Maß eben auch unseren Wohlstand retten können.
Ist das dann so eine Art Framing, dass man versucht, da eine neue Erzählung zu finden, dass man sagt, das Neue, das Revolutionäre, der Umbruch wird uns in gewisser Weise retten, wird uns eine neue Art von Wohlstand bringen, aber wir müssen uns von dem Alten verabschieden. Also wie kommen wir da hin? Also ich zweifle so, weil wir wissen das ja alles. Wir wissen ja, dass wir sehen ja auch jetzt Jahr für Jahr, wir sehen mehr Überschwemmungen, wir sehen diese Hitzesommer, wir können es sogar am eigenen Leibe spüren. Und trotzdem kommt die Einzelne nicht zu einer Verhaltensänderung. Zur Einsicht, dass man was machen müsste, sondern im Zweifel werden diejenigen eher angerufen, die sagen, ist alles nicht so schlimm, das stimmt sowieso nicht, oder diejenigen, die sagen, naja gut, da brauchen wir jetzt ein paar Technologien, ein paar E-Autos und dann geht das schon. Und beide Wege führen ja wahrscheinlich nicht dahin, wo du hin willst.
Mhm. Also noch kurz zum Wohlstand. Ich glaube auch, also weil du das ja vorher auch angesprochen hattest, dass Demokratie mit wachsendem Wohlstand einherging. Ich denke, dass für Demokratie und Wohlstand wichtig ist, dass wir zum Beispiel einen guten Sozialstaat haben, dass jedes Kind eine gute Schulbildung hat, ein gutes Leben führen kann und so weiter. Das bedarf wirklich eines ziemlich hohen Wohlstandes. Aber wir brauchen nicht einen beständig wachsenden Wohlstand. Und ich finde
wir brauchen kein Reichtum auch.
Wir brauchen nicht noch mehr Autos, sondern wir können auch definitiv mit weniger Autos leben, wir können definitiv mit weniger Kleidekonsum leben und so weiter. Wobei auch wichtig ist, das untere Drittel der Gesellschaft, so ganz, ganz grob gesagt, die führen schon so ein Leben, dass die gar nicht mehr viel verändern müssen. Es wird ja immer gesagt, ja, ihr in Kreuzberg wohnenden, wohlhabenden AkademikerInnen, ihr könnt es ja machen, aber was ist mit der armen Krankenschwester? Und dann entdeckt plötzlich die FDP ihr soziales Herz. Und das ist eben, die müssen sich eigentlich gar nicht ändern. Also der Klimawandel ist eine soziale Frage, insofern als es eben ein Anspruch an die oberen zwei Drittel ist, als ganz klar ist, wir können das nicht ohne eine faire Besteuerung stemmen. Die Reichen müssen viel, viel mehr fairer, angemessener Steuern bezahlen. Und wir schützen vor allem mit den Klimamaßnahmen, schützt man vor allem auch die Ärmsten, die an den lauten Straßen wohnen, die der Dreckluft am ehesten ausgesetzt sind und dann auch natürlich global gesehen den globalen Süden, der viel, viel stärker noch davon betroffen ist als wir. Und ja.
Als du das meintest, dass Revolutionen am besten dann sind, wenn sie friedlich sind, muss ich an einen Songtext denken, den wir schon mal hatten hier bei Music Sociology. Don't you know, talking about a revolution, it sounds like a whisper.
Von Tracy Chapman.
Ne? Also es muss irgendwie sanft passieren, aber es muss passieren. Also wir müssen über Revolution reden. Ich würde gerne noch zum letzten Song kommen. Den ich ehrlich gesagt, also da musst du uns einfach erklären, worum es da geht. Ich ist so klassische Musik. Ich bin sehr schlecht in klassischer Musik geschult.
Carolyn
Show.
Soll ich ein paar Worte vorher sagen, bevor wir
spielen? Ja, gerne. Ja.
Genau, also die Carolyn Shaw ist eine amerikanische Komponistin, 1982 geboren, die ganz jung schon den Pulitzer Prize of Music bekommen hat. 2013 und die unfassbar schöne Musik macht und nicht nur diese klassische Musik sozusagen, sondern sie arbeitet auch mit Rappern und so zusammen. Und hier aber haben wir eben ein klassisches Musikstück und da vertont sie Worte aus dem Psalm 84 und das Stück heißt And the Swallow. Und es ist eben, also in der Luther-Übersetzung, die immer die schönste ist, finde ich, da heißt es eben, die Schwalbe hat ein Haus gefunden, der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen. Und sie hat es damals komponiert, während der Flüchtlingskrise 2015, 2016. Mhm. Und denkt dann eben natürlich an die Geflüchteten, die kein Haus über dem Kopf haben und mhm. nichts, wo sie ihre Jungen hinbringen können. Und es ist eigentlich so ein Stück, in dem sie ja uns im Wohlstand lebenden Menschen darauf aufmerksam macht, schaut mal, die Vögel haben ein Nest, aber wie gehen wir eigentlich mit den Geflüchteten um und wie sorgen wir dafür, dass es unseren Mitmenschen gut geht?
Hören wir jetzt mal rein. How beloved is your dwelling place, O Lord of hosts. How beloved. Was hat das mit Demokratie dann für dich zu tun? Ich hatte auch diese Wahrnehmung, für mich ist es einfach ein schöner Song. Das ist einfach schön. Aber vielleicht ja, hast du noch was Tieferes dir reingedacht.
Genau, also das ist ja auch schon immer gut, wenn Kunst einfach schön ist.
Ich habe den in der U-Bahn gehört, tatsächlich, mit so Noise Cancelling mit den Kopfhörern und ich war auf einmal weg.
Mhm. Ich war toll.
Nicht mehr in Berlin-Mitte, sondern irgendwo anders. So.
Echt toll. Ja, also das hat eigentlich mit dem zweiten Teil der Frage zu tun, die André gerade gestellt hatte, ob das wie das ist, wie kriegen wir diese Revolution hin? Mhm. Kriegen das Demokratien hin? Kriegt das allein die Technik hin? Ganz offensichtlich nicht. Also, sondern es muss sich auch das individuelle Leben verändern. Und in unserem Buch machen wir stark, dass wir, weil wir ja von Demokratien reden, wie die diese Transformation hinbekommen, brauchen wir natürlich beides. Wir brauchen eine verantwortungsvolle Politik, aber in der Demokratie muss es natürlich auch um das Individuum gehen. Also das ist sozusagen, wir spitzen das darauf zu. Natürlich gibt es ganz, ganz viele andere. Es gibt diese Zwischeninstanzen, es gibt Vereine, es gibt Bürgerinitiativen und so weiter. Aber wenn wir sozusagen auf die Basics des Funktionierens von Demokratie schauen, wir fordern die Politik auf, dass sie die Bürger als Mündige anspricht. Das ist ganz wichtig. Und eben, dass sich auch die Bürgerinnen und Bürger als Mündige verhalten. Und momentan sehen wir, dass es so ein Downgrading gibt. Die Politik mutet den Leuten gar nichts mehr zu. Sie sagt es schon auch, das kriegen wir mit Technik hin. You never walk alone, alles wird gut. Mhm. Und dann sind die Menschen empört, wenn dann doch plötzlich irgendwas, wenn sie plötzlich eine Wärmepumpe sich einbauen müssen. Und dann kann man noch so viel sagen, aber ihr kriegt ja 80% ersetzt und so weiter. Die Empörung ist dann da, weil sich doch eben irgendwas verändert. Und wir wissen mindestens beim Fleisch, geben das auch die Hardcore-Technik-Leute zu in der Wissenschaft, mindestens beim Fleisch muss sich das Verhalten ganz, ganz massiv der Menschen ändern. Und dieser Song...
Weil es da ein Forschungsprojekt an der TU Chemnitz gibt, die haben sich damit auseinandergesetzt, weil man kann Fleisch mittlerweile auch industriell herstellen, ohne Tiere überhaupt noch gebären zu müssen. Also offensichtlich gibt es auch eine technische Lösung.
Stimmt, da gibt es ganz viel. Da gab es erst zuletzt einen sehr, sehr langen Artikel in der New York Times, die die ganze Forschung dazu zusammengetragen hat. Und das Ergebnis ist sehr ernüchternd, dass es noch sehr, sehr lange dauern wird. Also wir können darauf nicht setzen, aber es gibt ja schon sehr gutes pflanzenbasiertes Hamburger etwa. Beyond Meat, also da bin ich sehr, sehr glücklich, weil ich Hamburger wirklich liebe, aber Veganerin bin.
Ja, und ist bei uns auch im Kühlschrank, ja.
Ja, genau. Ja, und in diesem Song, ich finde, da gibt es so eine Teilantwort darauf, wie kriegen wir das hin, diese Transformation in den Demokratien, und zwar darüber, dass Menschen ihre Stimme erheben, dass diese Komponistin eben sagt, ich setze mich ein, in diesem Fall für Geflüchtete, wobei ich auch finde, dass es, also in diesem Psalm ist so viel Natur drin, so viel wunderschöne Natur. Und wenn wir das heute lesen, der Vogel hat ein Haus gefunden und die Schwalbe ein Nest für ihre Jungen, denken wir natürlich an das Artensterben und fragen uns, wo finden die Schwalben ein Nest für ihre Jungen? Und, aber eigentlich geht es hier sehr stark darum, um Aktivismus. Das wird oft negativ gebraucht. Und ich würde aber sagen, dass wir das heute, dass sich da einfach jede Bürgerin, jede Bürger herausgefordert fühlen soll. Und dass es in meiner Demokratiegeschichte spielt, ist auch eine wichtige Rolle. Eliten spielen oft eine ganz problematische Rolle in Demokratien. Sie verhindern oft die Ausbreitung von Wahlrecht. Aber sehr, sehr oft, erstaunlich oft, sind es Eliten, die Demokratie befördern. Also zum Beispiel die Kinder.
Ja. Ich finde das ein sehr, sehr gutes Beispiel. Es erinnert mich auch wieder an eine Folge, die wir ganz am Anfang mal hatten mit Maximilian Pichel. Er nannte das nicht Flüchtlingskrise, sondern Sommer der Migration. Promoviert, glaube ich, toll. Auch. Da hat er einen ganz ähnlichen Duktus drin gehabt, in dem er gesagt hat, dieses Wir schaffen das, das hat eigentlich zwei Ebenen. Ob man das jetzt als Staat und Verwaltung schafft, ist die eine Frage. Aber die Zivilgesellschaft, die hat nicht lange gefragt. Die hat einfach angepackt und gemacht und hat sofort unglaubliche Kräfte mobilisiert und eine Selbstwirksamkeitserfahrung eigentlich auch gehabt. Also wenn man sich erinnert, diese Züge kamen an und auf einmal organisierten sich die Leute an den Bahnhöfen, hießen die Leute willkommen, fanden Unterkünfte, waren viel, viel schneller als Staat und Verwaltung. Und dann sagt er aber auch, wenn man das dann ein Stück weiter schreibt, wie sich das dann entwickelt hat, was ist dann aus diesen Initiativen geworden? Irgendwann haben dann staatliche Akteure aufgeholt und gesagt, so, okay, wir übernehmen jetzt, wir brauchen euch nicht mehr und ihr könnt gehen, vielen Dank. So, jetzt setzen wir hier einen Träger rein und der betreibt jetzt hier die Unterkunft und macht die Beratung und alles Mögliche. Und das wurde dann für viele aus der Bewegung heraus wieder als eine Entmündigung erfahren und als wieder so ein Backlash im Sinne von, jetzt haben wir eigentlich hier solidarische Strukturen erarbeitet, wir haben eine Expertise erarbeitet als Zivilgesellschaft, wir haben den Staat quasi unterstützt bei einer Aufgabe, die er allein nicht bewältigen konnte, und jetzt zieht er sich aber das alles wieder an sich und damit auch entzieht uns wieder den zivilgesellschaftlichen Einfluss, den wir darauf hatten. Und dass das bei vielen zu einer Desillusionierung und auch einem Verdruss geführt hat. Und das passt ja zu dem, was du sagst, im Sinne von, der Staat muss die Gesellschaft ernst nehmen in ihren Kräften, die sie auch mobilisieren kann, und darf nicht sagen, ja, wir regeln das für euch.
Ja, das ist interessant. Ja, das stimmt. Also ich habe damals auch viele Klagen gehört aus der Zivilgesellschaft, die gesagt haben, wir machen alles das, was eigentlich der Staat machen müsste. Also es ist wahrscheinlich eine sehr ambivalente Geschichte, aber es leuchtet mir total ein, aber ich finde das auch, den Hinweis auf jeden Fall richtig, dass wir für die ökologische Transformation wirklich alles brauchen. Also wir brauchen eine starke Zivilgesellschaft und eben nicht ein Staat, der darauf setzt, dass die Bürger eh zu bequem sind und dass sie auf dem Sofa sitzen und nochmal kurz durchrechnen, ob sie jetzt sich wirklich ein E-Auto kaufen oder nicht doch lieber den Verbrenner, weil das noch ein bisschen bequemer ist. Aber wir brauchen eben auch laute Stimmen aus der Kultur, laute Stimmen natürlich in den Medien. Ja.
Ich meine auch gar nicht einen Überlassen der Zivilgesellschaft oder den individuellen Akteuren, wie auch immer, sondern eher so ein im Sinne von Anerkennung. Also überhaupt erstmal sehen, was passiert da auf der lokalen Ebene, was machen Menschen vor Ort, um Lösungen auf gesellschaftliche Probleme zu finden, welche Lösungen finden sie, und das, was was hilft dann eben auch zu unterstützen, diese Leute, also diese Funde, die da sind, zu mehren. Dass man dann eigentlich zu einem anderen Dialog zwischen Staat und Zivilgesellschaft kommen müsste. Das etwas, was sich wechselseitig verstärkt, sozusagen.
Ja.
Und nicht ein Entweder-Oder ist.
Stimmt, das leuchtet total ein. Ich finde es auch gut, das vielleicht noch abschließend gesagt, mit dieser Selbstwirksamkeit, das wird ja, stellt ja die politikwissenschaftliche Forschung immer wieder fest, wie wichtig das ist für Demokratie und für Vertrauen in die Demokratie. Und Band Ulrich und ich argumentieren, dass das ökologische Projekt wirklich sowas wäre, wo die Menschen merken, dass ich kann mein Verhalten ändern, kein Schicksal zwingt mich, Fleisch zu essen und ein zerstörerisches Leben zu führen. Und ich kann damit wirklich auch die Demokratie retten. Ich kann damit solidarisch sein. Ich kann mit den anderen was machen. Und es gibt viele lokale Initiativen, wo das auch schon sehr gut funktioniert.
Wir müssen zum Ende kommen, ne? Du musst weiter, wir müssen weiter. Aber wenn man schon mal eine Historikerin hat, kannst du auch über die Zukunft sprechen? Wie sieht die Demokratie in 100 Jahren aus?
Ja,
oder wie sah sie vor 100 Jahren aus?
Wir sind natürlich nicht für die Zukunft zuständig, aber was ich immer so lustig finde, ist, dass es vor allem Juristen waren das in letzter Zeit, die immer wieder mit großen, gewichtigen Worten festgestellt haben, vielleicht findet die liberale Demokratie ein Ende und war nur eine kurze Phase. Da würde ich sagen, ja klar, also als Historikerin ist mir das immer klar, dass das sehr wohl der Fall sein kann, also dass etwas zu Ende geht, ist irgendwie nichts Überraschendes, vielleicht ist das so. Aber ich würde zumindest für die nähere Zukunft sagen, dass die liberalen Demokratien doch eine sehr große Resilienz haben. Und das sage ich jetzt natürlich mit den Wahlen in Großbritannien und in Frankreich im Rücken, wo wir ganz positive Entwicklungen sehen, trotz aller dunklen Seiten, die auch diese Wahlen haben.
Das ist doch ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, dass du da warst. 3 Songs, Hedwig Richter. Und nochmal an unsere HörerInnen, es gibt die Songliste auf Spotify, und wenn ihr Lust habt, uns Kommentare zu schicken, uns zu liken bei Spotify oder was man alles so mit Podcasts macht, dann tut das. Tut euch keinen Zwang an und geht mit uns in Kontakt. Danke, dass du da warst.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Vielen Dank.
Ja. Und die tollen Fragen.
Ihr hörtet Music Sociology. Produktion, Idee und Moderation André Knabe und Daniel Kubiak. Die Musik wurde entworfen von André Knabe und Kolja Raffoth. Das Design wurde entworfen von Heike Aßmann. Diesen Podcast hört ihr auf allen gängigen Podcast-Formaten. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, dann abonniert diesen Podcast. Für Kritik und Lob könnt ihr uns jederzeit schreiben. Bis zur nächsten Folge.